Werbung.
Alltag in der IT-Zentrale.
Cyberbedrohung vor dem Kundenmeeting.
Keine Panik. Unsere integrierte Sicherheit packt das.
Yeah!
Setzen Sie auf hardware-unterstützte Sicherheit mit Intel vPro. Kein Produkt bietet absolute Sicherheit. Mehr auf intel.de/itheroes.
Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 21. März 2024. Ich bin Anna Kalinowski und ich freue mich, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt. Es fängt schon wieder toll an.
Das geht ja gut los.
Ja, es ist schon wieder. Ein herzliches Willkommen auch an Malte und Volker. Hallo.
Anna ist der Beweis dafür, dass wir es nicht vorab aufgezeichnet haben. Hallo.
Hallo. Ja, leider. So. Es tut mir sehr leid. Ich arbeite an meiner Professionalität.
Das ist der Anti-KI-Beweis. Den braucht es ja mittlerweile auch bei Videos.
Ja, stimmt. Das mache ich alles nur deshalb.
Wenn man jetzt das Skript von Anna sehen würde, dann sieht man genau, bitte hier Versprecher.
Ja, genau.
Das hat die KI vorgegeben.
Oh je. Okay, es kann ja nur besser werden. So, wir haben heute die folgenden Tech-News für euch mit dabei. Wir starten mit der Entlassungswelle in der Tech-Branche. Dann feiern wir 20 Jahre Fritzbox. Und zum Schluss sprechen wir noch darüber, dass in den USA offenbar Daten über das Fahrverhalten von Autofahrern direkt von den Autoherstellern an die Kfz-Versicherung gegeben werden. Wie immer habe ich dann zwischendrin auch eine What the Fuck News, einen Nerd-Geburtstag und das Quiz für euch dabei. Und ihr könnt ja im Live-Chat vielleicht schon mal euren Tipp abgeben, ob wir dieses Mal einen lebenden oder einen toten Nerd feiern. Und dann geht's jetzt auch los mit Thema 1. Ich konzentriere mich, ordentlich zu sprechen. Für Angestellte im Tech-Sektor wird es momentan immer ungemütlicher. Mehr als 200 Tech-Unternehmen haben seit Jahresbeginn über 50.000 Stellen abgebaut. Damit ist die Entlassungswelle in der Branche momentan auf dem höchsten Punkt seit dem Dotcom-Crash im Jahr 2000. Und auch die Löhne sinken. Was passiert denn da gerade? Ist das schon eine Folge von KI?
Auch. Also die Gründe sind tatsächlich, soweit man sie analysieren kann, vielfältig. Das eine ist sicherlich, dass wir jetzt immer noch sehen, dass diese Sonderkonjunktur, die durch die Covid-Krise ausgerufen wurde oder ausgelöst wurde in der Tech-Industrie, dass da die Normalität immer noch wieder zurückkehrt. Also dass eben dieser Boom, die Nachfrage nach Hardware und Software hat ja eben dann auch dazu geführt, also gerade im Dienstleistungsbereich, dass eben dann sehr viel auch im Big Tech eingestellt wurde. Das geht so ein bisschen zurück. Wir sehen natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung, höhere Zinsen weltweit, also in den Kernländern im Westen auf jeden Fall, was zu sinkender Investitionsbereitschaft dann führt. Aber wir sehen sicherlich auch das Thema KI, dass an einigen Stellen eben KI dann dazu führt, dass Routineaufgaben automatisiert werden können. Und ich sag mal, KI ist Fluch und Segen gleichermaßen wahrscheinlich. Einerseits Segen, weil es dann eben spezialisierte Kräfte braucht, um eben KI weiterzuentwickeln. Aber auf der anderen Seite wird es hier und da dann eben, zumindest im Big-Tech-Bereich, dann eben dazu führen, dass dann eben auch die ein oder andere Stelle vielleicht obsolet wird durch Effizienzsteigerung.
Werbung.
Alltag in der IT-Zentrale.
Cyberbedrohung vor dem Kundenmeeting.
Keine Panik. Unsere integrierte Sicherheit packt das.
Yeah!
Setzen Sie auf hardware-unterstützte Sicherheit mit Intel vPro. Kein Produkt bietet absolute Sicherheit. Mehr auf intel.de/itheroes.
Ja, und dazu kommt ja noch so ein bisschen, dass die Big-Tech-Unternehmen, also wenn man das so nennen will, sind ja jetzt nicht nur die ganz Großen, sondern auch viele andere, die da entlassen. Die haben halt tatsächlich auch versucht, alle Talente wegzukaufen und vom Markt zu nehmen, einfach damit sie bloß nicht bei den anderen arbeiten. Das war ja so ein bisschen in den letzten Jahren schon der Fall. Noch bevor man überhaupt von KI gesprochen hat, ging es ja aber schon los mit der Entlassungswelle sozusagen. Ne? Ich meine, wir hatten das, glaube ich, Anfang letzten Jahres, da hat das gerade so losgelegt, da ging das ja aber ganz groß los, wo Facebook oder vielmehr Meta ja in wirklich großem Stil Leute entlassen hat und dann sind ja alle anderen gefolgt. Möglicherweise war das auch so ein bisschen so ein Dammbruch da, ne? Nach dem Motto, ach, der eine traut sich, dann machen wir das jetzt auch mal, weil wir halt doch festgestellt haben, wir haben jetzt sehr, sehr viele Leute eingestellt, aber irgendwie gar nicht so viel mit denen anfangen können. So, das kommt, glaube ich, auch noch dazu und natürlich stimmt auch, glaube ich, das, was Malte sagt. Viele sind jetzt erstmal zögerlich, denken so, oh, KI, naja, sind wir noch nicht so ganz sicher, was passiert damit jetzt? Es könnte zu Effizienzsteigerungen führen und auf der anderen Seite habe ich aber so viele Mitarbeiter, mit denen weiß ich gar nicht so recht, ob ich in Zukunft noch viel mit denen anfangen kann. Deswegen ist da auch, glaube ich, insgesamt so eine Unsicherheit, ob man jetzt so einen großen Personalstamm behalten möchte. Und ich glaube, da kommen halt zwei Effekte zusammen und deswegen wird da halt so im großen Stil entlassen. Aber das ist halt tatsächlich ja jetzt schon fast, wie es mal Anfang der 2000er gewesen ist, so zu dem Dotcom-Blasen-Crash, man kann ja keine Blase crashen, als die Dotcom-Blase geplatzt ist, so rum. Das erinnert mich zumindest sehr daran. Das erholt sich zum Glück dann auch wieder, aber das wirbelt jetzt natürlich vieles durcheinander. Beziehungsweise, Vorsicht, das hat sich damals wieder erholt. Ob das jetzt eben im Zeichen von KI genauso ist, weiß man nicht. Da ist schon ein größeres Risiko, glaube ich, dass die Jobs jetzt tatsächlich wackeliger sind in der Tech-Branche.
Aber ich glaube, es ist ja auch eine Frage davon, auf welche Sektoren man da jetzt blickt. Also es ist ja auch ein häufiger Einwand jetzt zu diesen Berichten jetzt über Entlassungen, dass gesagt wird, Moment mal, es sind doch noch überall Stellenanzeigen zu finden, dass IT- und TK-Kräfte gesucht werden. Das ist natürlich so, aber halt in bestimmten Teilen, Sektoren und deshalb eben auch gerade jetzt im weitesten Sinne Big Tech-Bereich. Also auf jeden Fall jetzt nicht die Landkreisverwaltung vor Ort, die händeringend einen IT-Systemadministrator dann sucht. Da wird der Fachkräftemangel noch weitergehen, da wird es eben nicht so sein, aber eben jetzt in diesen besonders lukrativen Jobs, dann, wo ja eben auch sehr viel Geld verdient wurde, sind jetzt so diese paradiesischen Zustände, die es dort ja eben einige Jahre jetzt gegeben hat, dann augenscheinlich vorerst mal vorbei. Was auch dazu führen wird, dass sicherlich auch die Gehaltsstrukturen sich dort anpassen.
Was würdet ihr denn Leuten empfehlen, jungen Leuten, die jetzt vielleicht ein Studium oder eine Ausbildung in dem Bereich beginnen, würde man denen jetzt schon davon abraten, sich für diese Branche zu entscheiden? Oder gibt's Hoffnung?
Oh je, das klingt ja sehr deprimiert. Und das vor dem Toten der Woche. Entschuldigung.
Lernt was Ordentliches.
Naja, also lernt was. Die Frage ist ja, was ist was Ordentliches dann? Nein, also deswegen jetzt zu sagen, ich interessiere mich nicht mehr für das Thema. Wie gesagt, Malte hat es ja schon angeschnitten. Fachkräftemangel gibt es weiterhin. Man braucht auch in Zukunft Leute, die sich mit diesen ganzen Technikthemen, IT etc. natürlich auskennen. Es geht ja, wie gesagt, vor allem um die ganz Großen, die eben alle Talente weggekauft haben, die jetzt ja wieder auf den Markt kommen und die vielleicht an einer anderen Stelle ein bisschen was gegen den Fachkräftemangel machen können, auch wenn das vielleicht jetzt nicht die Traumjobs gewesen sind. Wie gesagt, wer bei den ganz Großen gearbeitet hat, der wird sich natürlich da nochmal umgucken. Da ist es jetzt, glaube ich, schwieriger, einen Job zu finden. Wobei wir hatten auch in dem einen Beitrag dazu durchaus ja auch jemanden, der 100 Bewerbungen geschrieben hat und keinen Job gekriegt hat. Das ist, glaube ich, aber eine Momentaufnahme, weil im Moment sehr, sehr viel Unsicherheit herrscht, ob man und wen man jetzt einstellen soll. Aber ich glaube, die essentiellen Jobs, die gibt es halt auch weiterhin. Sind nur tatsächlich jetzt erstmal weniger.
Ja. Ist das denn auch in Deutschland spürbar? Weil in unserem Beitrag bei Heise Online geht es ja hauptsächlich, glaube ich, eher um die USA und Silicon Valley. Aber wie sieht das in Deutschland aus?
Also es ist natürlich ein weltweites Phänomen, das aber unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Also in dem Fall muss man echt sagen, ist es wiederum ein Segen, dass eben Big Tech vor allem natürlich in den Staaten da sehr groß ist und eben auch in einigen anderen Ländern und Europa und Deutschland da jetzt nicht ganz so stark dabei sind. Aber wir hören und sehen ja eben auch bei den Dependancen von den Big Tech-Unternehmen, die in Europa sind und in Deutschland sind, dass dort auch Entlassungen stattfinden und da eben der Personalbestand reduziert wird. Also ich sag mal, diejenigen, die im mittelständischen Bereich unterwegs sind, die sind ein bisschen sicherer und da ist, glaube ich, Deutschland in Sachen IT einfach stärker oder größer vertreten, überproportionaler vertreten. Deshalb sind die Auswirkungen zahlenmäßig hier dann eben doch ein bisschen milder, kann man, glaube ich, sagen. Und das ist dann in dem Fall ein Segen.
Also können wir hier Daniel K. im Chat beruhigen? Der hat gerade geschrieben, dass seine Tochter im Herbst ein duales Studium als Data Scientist anfängt. Sollte nicht so schlimm sein.
Ich glaube, das ist eine sehr gute Wahl. Data Scientist, Scientisten wollte ich gerade sagen, es klingt so komisch, braucht man auf jeden Fall, ob KI oder nicht. Man braucht auf jeden Fall Leute, die erstens die richtigen Datenquellen irgendwo anhängen können, damit beispielsweise auch eine KI was damit machen kann. Und dann braucht man auch Leute, die überprüfen, ob die Ergebnisse, die da rauskommen, überhaupt Sinn ergeben, weil bisher ja viele, ich sag mal, generativen KI-Systemen nicht so wirklich gut mit Zahlen umgehen konnten. Da wird natürlich auch trainiert und verbessert, aber man braucht da immer Leute, die auf jeden Fall das Ganze verstehen und auch eben mit den Daten und der Interpretation dann was anfangen können. Ich glaube, sich blindlings auf eine KI zu verlassen, das kann auch mal eine etwas schwierige Geschäftsentscheidung nach sich ziehen.
Ich guck mal weiter in die Kommentare, was wir da so haben. Gigapixel GmbH empfiehlt, macht euch selbstständig. Das ist die Empfehlung. Es wird eh alles projektbasierend werden. Meint ihr, dass sowas ist wirklich tatsächlich sicherer, als richtig einzusteigen bei einem Unternehmen?
Sagen wir so, die Option, sich selbstständig zu machen, bleibt natürlich immer noch, wenn es mit dem Einstieg im Unternehmen nicht klappt, ne? Also von vornherein sind, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Leute erpicht da drauf, direkt nach dem Studium. Weiß ich nicht. Das ist zumindest so meine Erfahrung, dass viele Leute dann doch erstmal sagen, ich probiere es mal bei einem Arbeitgeber und schau dann mal und mach da die ersten Erfahrungen sozusagen in einem Job. Und dann gibt es durchaus ja auch Leute, die sich dann selbstständig machen, weil sie sagen, okay, dieser geregelte Alltag, den man ja oft beim Arbeitgeber hat, der ist es vielleicht doch nicht. Ich weiß nicht, wie Malte das sieht.
Ja, also es gibt ja das Sprichwort selbstständig, selbst und ständig. Ne? Das ist vielleicht so ein Punkt, der dann einige abschreckt, dann eben in die Selbstständigkeit zu gehen, dass eben diese Absicherungen dann nicht da sind. Und das ist ja gerade mit Blick auf bestimmte Lebensphasen oder auch generell, sage ich mal, mit dem eigenen Risikobewusstsein eben so ein Punkt, den man in Einklang bringen muss. Aber klar, es hat natürlich mit Blick auf die Projektbezogenheit hat es natürlich große Vorteile. Man ist da generell eben dann schon ein bisschen flexibler. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt sagen kann, das ist richtig und das ist falsch. Also ich glaube, da muss man echt für sich den besten Weg finden und womit man eben auch gut leben kann, woran man Freude hat.
Und es ist ja auch noch eine Sache vielleicht wichtig, man muss ja auch in der Lage sein, dann Kunden zu akquirieren. Und das liegt möglicherweise nicht jedermann. Wir haben da auch sehr unterschiedliche sehr unterschiedliche Erfahrungen, kann ich so nicht sagen, nicht selbst gemacht, aber Kollegen, die den Job gewechselt haben oder gesagt haben, ich mache mich selbstständig, da dem einen liegt das sehr, weil er in der Lage ist, Kunden anzuwerben, auf die zuzugehen. Es gibt aber auch die schüchternen Menschen, die dann sagen, irgendwie ist es da sonnig und die gehen dann doch wieder zu einem festen Job über, weil sie sagen, geht denen, glaube ich, gar nicht so sehr um die Sicherheit an der Stelle, also dass es alles so geregelt sein muss, sondern die stellen irgendwie fest, ich schaffe es nicht so gut, auf die Leute zuzugehen. Und dann ist man, glaube ich, bei einem anderen Arbeitgeber, der sozusagen einem dann nicht sozusagen in die Bresche schmeißt, möglicherweise besser aufgehoben. Wir sind ja auch alle bei einem Arbeitgeber.
Ja. Noch.
Ja. Vorhin waren schon bestimmt
noch ein paar Mal entlassen.
Ja, es waren ganz interessante Mutmaßungen schon. Du guckst einfach nie in die Kündigung, deswegen wüsstest du nicht, ob du gekündigt bist.
Aber ich darf hier immer noch mitmachen.
Genau.
Capilino hat noch eine Vermutung, woran diese Entlassungswelle liegen könnte. Es werden Corona-Überkapazitäten abgebaut. Die Gewinne sind halt nicht so stark gestiegen wie geplant, vermutet er.
Ja, beziehungsweise die Nachfrage geht halt nach, ne? Also wir haben das ja gesehen, dass ja gerade im Hardware-Bereich, wo gab es ja einen riesigen Aufholeffekt, dass ganz viele sich ein neues Notebook gekauft haben oder ein Tablet, also entweder erneuert haben ihren Gerätepark vorzeitig oder haben generell was angeschafft und die sind jetzt zum Beispiel auf Jahre erstmal jetzt gut ausgestattet. Und im Bereich der Dienstleistungen, des Services, der Software ist es eben auch so, dass ja eben bestimmte Sondereffekte, die wir in der Corona-Zeit gesehen haben, jetzt dann eben rückläufig sind, dass dann eben dann die Software jetzt nicht mehr gefragt ist, wenn man wieder mehr in Präsenz arbeitet oder Homeschooling ist vorbei und das findet auch nicht mehr statt. Also das hat ja alles auch irgendwo Auswirkungen auf die IT-Industrie. Das hat im ersten Moment, hat das für einen riesigen Nachfrageboom gesorgt und die kamen gar nicht hinterher, aber man kann sich das ja denken, wenn das plötzlich nachlässt, hat das genauso wirtschaftliche Auswirkungen.
Ja, aber Meta zum Beispiel, die sind daran ja nicht gekoppelt gewesen und trotzdem haben die massiv Leute entlassen.
Bei denen ist es ja so, dass denen wahrscheinlich so ein bisschen der Ölhahn zugedreht wird durch die ganzen Regulierungen und Gesetze und Probleme, die da auf sie zurollen.
Ja, kann natürlich auch sein, doch, in der Tat.
Dann habe ich hier noch Maxino oder so. MC Sino, der sagt, es muss immer noch Leute geben, die durch Nachfragen die eigentliche Projektanforderung vom Kunden erfragt. Das kann KI Stand heute noch nicht. Also er sieht auch noch Hoffnung, dass KI nicht alles übernehmen wird.
Welch hoffnungsvolle Sendung.
Wie schön.
Oder?
Ja. Habt ihr auch Hoffnung?
Vorösterliche Hoffnung hier.
Ja, wir lösen dann später auf, ob wir heute einen Toten oder einen Auferstandenen haben. Einen
Auferstandenen. Und ob es einer von uns ist.
Oh je. Hat jemand von euch Geburtstag? Verdammt, habe ich was verpasst? Das wäre mal lustig, wenn wir eine heiße Show an einem Geburtstag. Egal.
Ich mache immer frei an meinem Geburtstag.
Ach, ich dachte nur, ich höre das Grillenzirpen im Hintergrund.
Grillt was?
Nee, niemand fragt gerade, wieso hört man im Hintergrund Grillen zirpen? Ich bilde mir nämlich auch ein, dass ich das höre.
Man hört dich ein bisschen länger. Aber mich
ist ja
auch.
Lustig.
Oder ich mich.
Jetzt ist es weg. Das ist ja enttäuschend. Ich fand das ganz interessant. Das hat so frühlingshaft Hoffnung gegeben. Jetzt ist auch diese Hoffnung vorbei. Die Grillen sind alle weg und gestorben.
Wir waren ganz hoffnungsfroh.
Genau.
Wollen wir mal in unsere, was ist schon wieder so lustig?
Nichts, alles gut.
Ich habe mir gerade vorgestellt, dass ich gleich so ein Hoppelhase hier durch die Sendung flitzt oder so.
Nächste Woche vielleicht. Heiße. Nächste Woche Ostersendung.
Wir ersetzen dann Malte, der glaube ich Urlaub hat, nächste Woche einfach durch so einen Hasen, der da sitzt.
Ja.
Schaltest einfach einen Hasen zu.
Oder mein Stellvertreter muss im Hasenkostüm auftreten.
Oh, das wäre schön.
Das wäre doch mal ein guter Deal, oder?
Ich habe sogar ein Hasenkostüm. Ich habe so ein Onesie mit so einer Mütze, wo Hasenohren dran sind.
Oh mein Gott.
Dann brauchen
da
wir einen Stellvertreter.
Da wird sich Alex aber freuen. Okay, bevor es hier schon wieder jetzt beim ersten Thema ausartet, würde ich sagen, gehen wir mal in unsere erste Rubrik über.
Die What the Fuck News der Woche.
Da habe ich mir heute ausgesucht. Adobe's Firefly macht Fehler wie Gemini. Wie wird es aus Gemini ausgesprochen? Mhm. Deutsche Soldaten sind plötzlich schwarz. Die KI-Bildgeneratoren von Google und Adobe scheinen noch ein paar Probleme mit der historisch korrekten Darstellung von einigen Menschen zu haben. Genauer gesagt mit der Herkunft bestimmter Gruppen. Adobe hat zum Beispiel deutsche Soldaten zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs schwarz dargestellt. Bei Gemini waren sie auch weiblich und afroamerikanischer und asiatischer Herkunft. Gemini hat auch einen weiblichen dunkelhäutigen Papst und dunkelhäutige Wikinger generiert. Ich habe da auch ein paar Bilder für euch aus Kenos Video hier. Da sieht man, da weiblicher Papst. Genau. Und hier die so. Die Soldaten. Und hier haben wir auch ein paar deutsche Soldaten von 1945, laut den KI-Bildgeneratoren. Es sind auch Fälle aufgetreten, wo die Gründerväter der USA divers dargestellt wurden, und zwar weiße und schwarze Männer und auch Frauen. Google hat bei Gemini mittlerweile die Bildgeneratorfunktion deaktiviert. Grund für die nicht korrekten Darstellungen ist vermutlich eine Art interne Richtlinie für Diversität. KI-Modelle haben nämlich eigentlich meistens das Problem, dass sie Stereotype und Vorurteile wiederholen, weil die eben auch im Trainingsmaterial oft so zu finden sind. Anscheinend wollten Adobe und Google den Bildgeneratoren beibringen, aus diesen Mustern auszubrechen, also dass zum Beispiel nicht alle Ärzte weiße Männer sind. Das klappt aber offenbar zu gut und so kommen historisch nicht ganz so authentische Bilder dabei heraus.
Die Frage ist ja auch, warum sollte man eigentlich historisch authentische Bilder mit einem KI-Bildgenerator erzeugen wollen? Aber gut.
Ja, das weiß ich auch nicht, aber das wurde offensichtlich vermehrt gemacht und dabei sind dann diese nicht ganz so korrekten Darstellungen rausgekommen.
Ja, ist ja interessant, dass das jetzt bei Firefly auch auffällt, ne? Also da fragt man sich ja, hat das was mit dem Trainingsmaterial zu tun oder hat es vorher einfach bei Firefly keiner ausprobiert? Das ist schon lustig, dass das jetzt da plötzlich auch so ist. Oder wie gesagt, es gibt ja Leute, die dann versuchen, alle generativen KI-Systeme so ein bisschen aufs Kreuz zu legen, sei es jetzt eben Bildgeneratoren oder eben die Textgeneratoren. Da machen dann auch irgendwie früher oder später alle ähnliche Fehler tatsächlich.
Ja, da müssen sie halt noch ein bisschen trainieren, ne? Ist ja grundsätzlich wahrscheinlich eine gute Sache, dass die diese Richtlinien haben. Nur halt so rückwirkend kriegen sie das nicht so gut hin.
Ja, der Witz ist ja, dass halt das Trainingsmaterial von vornherein schon einen sehr starken Bias hat.
Ja.
Und da sind halt viel, viel mehr beispielsweise weiße Personen als dunkelhäutige Personen drauf und so weiter. Und da versuchen sie jetzt natürlich gegenzuhalten, weil es sonst schwierig ist, eben divers Bilder zu erzeugen. Und ich glaube, diese Gegenmaßnahmen, die führen jetzt eher zu diesen Stilblüten, die da entstehen.
Genau. Ja, ich fand's ganz interessant. Haben wir noch ein paar Kommentare dazu?
Ja, Nico hat sich dazu noch gemeldet.
Ah ja. Ne? Er schreibt, ja, da gibt es Gruppen, die nur nach dem Umgehen von Regeln für generative AI suchen. Bei Taylor Swift sollen mehrere Leute Wochen daran gearbeitet haben. Ah ja, okay.
Genau, das Thema hatten wir ja auch irgendwann, glaube ich, schon mal, ne? Mit diesen Taylor Swift Deepfakes, die dann ja plötzlich auftauchten oder plötzlich nochmal Interesse hervorgerufen haben, eben weil da versucht wurde, genau die Regeln der bestehenden Systeme zu umgehen, statt Systeme zu verwenden, die ohnehin keine, ich sag mal, Zensur drin hatten, ne? Da sind ja lauter Regeln drin, die verhindern sollen, dass bestimmte Dinge erzeugt werden, zum Beispiel bei Midjourney oder bei Stable Diffusion und so weiter. Und das haben die ja gezielt anscheinend versucht zu umgehen, gar nicht indem sie halt eine andere Version benutzt haben, sondern indem sie die Prompts malträtiert haben.
Hier schreibt gerade noch Fettsack, gerade bei Bing ausprobiert, historisches Foto von Abraham Lincoln und Albert Einstein beim Abendessen, Generierung wurde verweigert wegen bedenklicher Inhalte oder so.
Ah. Aber es ist natürlich...
Schöne Grüße.
Es ist natürlich, und da wird ja im Chat auch schon so ein bisschen in die Richtung diskutiert, mit Blick eben auf die Frage, wenn generative KI zunehmend auch benutzt wird, um die Suchmaschine zu ersetzen und, sag mal, das Abfragen von Daten oder von Datensätzen irgendwie dann, dass man das als ersten Ansprechpartner nimmt, birgt das natürlich dann eben so ein bisschen die Gefahr, dass das eben dann auch verfälscht wird. Also das zeigt ja diese Geschichte jetzt exemplarisch auf. Also KI als Informationsspeicher oder als Interface zu Informationen birgt halt gewisse Gefahren für die Zukunft, weil natürlich kann auch eine Internetseite ja manipuliert sein und da können falsche historische Bilder hinterlegt sein und so, ist ja gar keine Frage. Aber hier sehen wir ja eher ein systemisches Problem, dass ja eben ich ja womöglich gar nicht erst vordringe zu alternativen Datenquellen, sondern eben das aus Bequemlichkeit das vorgelegt bekomme, was dann eben vom Trainingsmaterial da eben eingelesen wurde und dann möglicherweise mit einem Filter in eine bestimmte Richtung dann da gedreht wird. Und es zeigt ja eben auch so, ja, dass KI in die Zukunft gerichtet eben auch gewisse gesellschaftliche Fragestellungen aufwirft, wenn das eben wirklich dann die ganz breite Masse dann dauerhaft erreicht.
Nico Ernst schreibt auch gerade noch, die meisten seriösen KIs dürfen keine Personen der Zeitgeschichte, auch nicht Lebende, generieren. Das ist der einfachste Weg, um Fake-Pressefotos zu verhindern, aber nicht zuverlässig. Ja, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Thema. Seid ihr bereit?
Aber sowas von.
Jetzt wird nämlich gefeiert. Die Fritzbox wird dieser Tage nämlich 20 Jahre alt. Am 18. März 2004 hat AVM auf der CeBIT die erste Fritzbox vorgestellt, die damals Modem und Router integrierte. Bis 2007 wanderten dann ISDN-Technik, WLAN und Deckbasis mit rein und so wurde die Fritzbox zum modernen All-in-One-Router. Da habe ich auch mal so ein bisschen eine Timeline für euch, wie die ganzen Fritzboxen seitdem so ausgesehen haben. Habt ihr denn eine Fritzbox oder hattet ihr schon mal eine Fritzbox?
Ja. Ich ja. Mhm.
Ja.
Ja,
welche? Ab wo? Nee, ich hatte noch nie eine Fritzbox.
Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr genau, ab wo ich Fritzboxen hatte. Bin ich gar nicht mehr so sicher.
Die sehen ja auch
73,90 habe ich mir mal gekauft, das weiß ich noch, weil die vom Provider so schrottig war. Ich sag nicht, welcher das war.
Die sehen ja auch wirklich seit 2004, seit 20 Jahren auch ziemlich ähnlich aus. Ne? So dolle verändert hat die sich nicht.
Ein bisschen moderner sind sie ja geworden. So. Oder heller sind sie vor allem geworden.
Ah ja, jetzt, ne? Das, ja.
Genau, ja.
Ja, zwischenzeitlich hatten sie doch, glaube ich, mal so ein Kastendesign. Da sind sie ja wieder von abgerückt. Ne? Sie sind ja wieder so in dieses gewölbte Design. Also das Kastendesign sieht man jetzt bei dem Wi-Fi 7 Modell. Aber ich hatte den Eindruck, zwischenzeitlich, sie wollten sich ganz von diesen runden Modellen verabschieden. Und dann sind sie ja doch da auf den Pfad zurückgekehrt. Also bei mir ist die Fritzbox, also nicht die Fritzbox, die ist dann zwischendurch immer ausgetauscht worden, aber meine erste Fritzbox Ende der 2000er eingesetzt, damals im Ersatz für einen ganz grauenhaften Siemens DSL-Router. Das war wirklich ein Ding aus der Hölle. Und seither eben auch mit verschiedenen Verbindungsmethoden, also DSL, zuletzt jetzt Kabel, und bin da eigentlich nie enttäuscht worden. Denn, ich sag mal, die Fritzbox, die hat ja ihren guten Ruf deshalb, weil sie ja damals dann eben vor allem auch eine sehr hakelige, aus vielen Geräten bestehende Konstellation ja eben dann vereinheitlicht hat, dass man ein Gerät hatte, bis hin, dass man dann zuletzt sogar das DECT-Telefon mit drin hatte und zuallererst mal den Splitter sich dann da schenken konnte. Dass, wenn man noch ISDN hatte, war das auch mit drin. Und das war natürlich ein sehr angenehmer Mix. Was natürlich auch, glaube ich, dazu beigetragen hat, ist, dass man eben auch auch als Käufer dann noch über sehr lange Zeiträume hinweg ja auch noch dann Software-Updates bekommen hat mit neuen Funktionen und so ein bisschen abweichend von dem Standard eigentlich, dass gerne dann eher das verknüpft wird mit einem neuen Gerät. Das hat halt auch so einen gewissen Charme, finde ich, an der Fritzbox.
Ja, und tatsächlich war es ja irgendwie so, dass die nicht nur die Hardware unter einen Hut gekriegt hat, sondern eben auch einigermaßen bedienbares und nachvollziehbares Interface, das sehr gut dokumentiert war und auch nach wie vor ist. Ich glaube, das hat auch noch durchaus einiges ausgemacht daran. Und was sie natürlich auch geschafft haben, ist halt Verträge mit großen Providern irgendwie abzuschließen, dass das quasi dann ja auch die Default-Box war. Ne? Ich meine, du hast gerade von Kabel gesprochen. Ich glaube, da ist die Fritzbox schon lange bei Vodafone und so auch im Einsatz, sodass es einfach sehr, sehr viele Leute mit dem Abschluss ihres Tarifs dann irgendwann auch bekommen haben, aber natürlich auch, weil die gute Argumente gehabt haben, weswegen man jetzt diese Box nehmen sollte und nicht irgendwie, was war das? Das Modem aus der Hölle, wie du eben gesagt hast.
Ja, genau.
Die waren auch wirklich teilweise wirklich schlimm, ne? Weil die wirklich noch so gemacht waren, dass sie überhaupt nicht endanwendertauglich waren. Und das ist halt schon bei der Fritzbox eine andere Nummer gewesen. Ist jetzt aber ja mitnichten so, wie es auch hier im Chat angemerkt wird, mitnichten so, dass sie die einzige damit auf weiter Flur ist. Da gibt es ja inzwischen auch diverse andere. Aber ich glaube, für die allermeisten, die jetzt auch nicht so wahnsinnig tickaffin sind, ist das halt ein Gerät, das halt viele Dinge einigermaßen gut hinbekommt, so dass es, also um es jetzt mal nicht zu positiv auch darzustellen, aber es reicht halt sozusagen, dass die Leute damit nicht zu unzufrieden werden, und es tut halt alles, und wie gesagt, du sagtest ja, ne, Decktelefonie ist mit drin, man kann Smart Home über Deck anbinden, das ist zwar irgendwie spleenig, das zu tun, aber es funktioniert recht gut, bis hin ja zu diesen Fritz-Phones, also die haben ja so einen ganzen Kosmos geschaffen. Und ich glaube, das ist halt das, was die Leute auch teilweise drin hält.
Also,
es ist natürlich ja auch nicht alles Gold, ne? Also wir haben ja auch in unseren Magazinen und im News-Ticker immer wieder mal auch über Themen dann eben berichtet, wo dann bestimmte Dinge nicht so toll funktionierten und so weiter. Das ist ja ganz normal, aber es ist schon wirklich ein bemerkenswertes Gerät, und jetzt auch mit Blick gerade auf das User-Interface, also das sehe ich halt auch als so einen Punkt an, dass viele DSL-Router eben daherkam mit einem User-Interface, das erstmal extrem technisch war, also was einem schon, wie du sagtest, dem Endanwender eigentlich nichts sagte, dass es gab keinen geführten Einrichtungsprozess, oder wenn, war er rätselhaft. Und das hat man halt bei AVM augenscheinlich erkannt und hat dann eben was draus gemacht. Aber wohlgemerkt, bei Vodafone, da ist es ja gegen Aufpreis meines Wissens nur ein Router, den man wählen kann. Also da kriegst du ja dann doch ein anderes Standardmodell. Und das war ja auch ein Segen für die Kabelkunden, als dann dieser Routerzwang aufgehoben wurde und du dann ohne jetzt diesen Mietpreis beim Provider zahlen zu müssen, dir auch ein Gerät einfach kaufen konntest zum Festpreis und dann da das selber einsetzen konntest. Also das war ja auch noch so eine Besonderheit jetzt im Kabelbereich.
Ich schaue mal ein bisschen in die Kommentare, was die Leute hier für bei unserem Jubilar sozusagen haben. Capilino guckt gerade die heiße Show quasi über eine Fritzbox. Vindicator kann sich noch an die Fritz-Card erinnern. Das war damals ein Gefrickel. Was ist die Fritz-Card?
War das nicht die ISDN-Karte? Ne? Ja, ich meine, genau. Oder?
Richtig, genau, das war ja, da hatte AVM ja vorher schon gute Erfolge mit, dass sie auch im ISDN-Bereich ja damals eben dann entsprechendes Equipment angeboten haben, aber dass die Fritzbox war dann doch nochmal einfach wirtschaftlich ein ganz anderes Kaliber für sie.
Bokumil 76 sieht ein paar Probleme für die Zukunft der Fritzbox. Er sagt, Fritzboxen braucht man in der Zukunft auch nur, wenn man Telefonie möchte, ansonsten ist die Konkurrenz auch insbesondere, was die Einfachheit angeht, aufgeholt. Seht ihr das auch so?
Ne, ich meinte das ja eben schon, ne? dass die jetzt mitnichten die einzigen sind, weil viele da aufgeschlossen haben. Ich glaube trotzdem, dass AVM da schon noch die Nase vorn hat, insbesondere was die Dokumentation, die zuverlässige Dokumentation auch angeht. Das ist halt so ein All-in-One-Gerät, wo man sich vielleicht fragen könnte, ja, brauche ich das alles? Ich glaube, wenn ich Billigverträge bei Providern haben will, die einem dann die Boxen nicht mitgeben wollen, dann kann das schon sein, dass da zu anderen gegriffen wird und wird es ja auch nach wie vor. Es ist halt ein Stück Technik, das für die meisten nicht so wahnsinnig im Fokus ist, wie es früher mal gewesen ist. Deswegen kann es schon sein, dass es so ein bisschen schwieriger wird, aber generell hat es halt insbesondere in Deutschland einen unglaublich guten Ruf und solange da jetzt nicht die Provider-Verträge gekündigt werden, glaube ich, dass die weiterhin eine sehr, sehr große Verbreitung haben wird, die Fritzbox.
Ich bin noch in den Kommentaren unterwegs. Fettsack sagt, die Fritzbox ist wirklich gut für den üblichen Endanwender. Was wirklich nervt, sind die verkrüppelten Firmwaren. Firmware, ist das ein Wort? Ist das die Mehrzahl der Provider? Ist das ein Wort?
Ja, das stimmt. Also das ist, glaube ich, einer der Gründe, weswegen manche Leute unglücklich sind, wenn die vom Provider gesteuert und aktualisiert werden. Das ist ja speziell auch bei den Kabelnetzen, glaube ich, nach wie vor der Fall. Ja, die werden dann halt ein bisschen beschnitten, die einzelnen Möglichkeiten, die ich damit habe. Muss man halt eine andere kaufen, kann man machen, dann kostet halt natürlich auch ein bisschen Geld. Ne? Sonst oft ist sie ja halt einfach kostenlos dabei. Bei manchen muss man sie mieten, irgendwie für 5 Euro im Monat. Also ich habe mich jetzt noch nicht, also ich habe auch eine beschnittene, weil Kabelschnitt. Aber sie tut eigentlich in der Regel das, was ich von der Box erwarte. Und eigentlich muss ich kaum drüber nachdenken, dass die Fritzbox da ist, außer eben, wenn ich Zusatzfunktionen haben will. Ne? Wie gesagt, Telefonie etc. funktioniert auch recht störungsfrei.
Gibt es die Fritzbox eigentlich nur in Deutschland oder haben die auch expandiert irgendwohin?
Das ist eine sehr gute Frage, ja.
Die gibt es auch im Ausland, aber ich weiß gar nicht, wie sieht das mit dem Marktanteil? Überhaupt die Frage, ich meine, warum ist eigentlich der Begriff Fritz so beliebt als bei Produktnamen?
Gibt Was noch heißt Fritz-Cola? Noch Fritz? Ah ja, stimmt.
Stimmt. Das klingt Fritz. Halt typisch deutsch. Ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist doch der deutsche deutsch. Fritz.
Ja.
Das ist ja eigentlich eher ein bisschen unsympathisch. Dann alles Fritz. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Das ist halt ich glaube, dass, was sie damit suggerieren wollen, aber das ist jetzt nur mal dahin gerätselt, habe ich mich tatsächlich nie mit beschäftigt, ist irgendwie die deutsche Wertarbeit an der Stelle. Ne, so ein bisschen hervorzutun, weil eigentlich hätten sie ja auch AVM-Box nennen können oder so. Stattdessen war es die Fritzbox. Ich weiß auch nicht, war das die Zeit, wo es auch immer den Volks-PC und diese Sachen gab? Ich meine, das war doch hier, die Computerbild hat doch immer diese ganzen Volksprodukte an Mann gebracht, die auch durchaus erfolgreich waren. Ne, der, vielleicht ist das sowas, so ein Ding. Aber habe ich mich tatsächlich nie mit auseinandergesetzt. Das wissen wahrscheinlich Ernst Ahlers und Dusan Zivadinovic oder so bei uns deutlich besser.
Es gab auch mal eine Horstbox, schreibt einer in den Zuschriften.
Stimmt, stimmt.
Ja. Ja, der gute Fritz. Ja, dann nochmal herzlichen Glückwunsch an die Fritzbox, 20 Jahre. Und das ist ein gutes Stichwort für unseren Nerdgeburtstag.
Der Nerdgeburtstag der Woche.
Da feiern wir direkt weiter. Und ich habe gesehen, die meisten haben getippt, dass er tot ist, aber er lebt. Es ist Reinhard Genzel. Es ist ein deutscher Astrophysiker und Entdecker des supermassereichen schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße. Und er wird am Sonntag 72. Kennst du den Volker?
Weil er so alt ist oder weil er Astrophysiker ist?
Weil er Astrophysiker ist.
Ich war gerade noch abgelenkt, weil es heißt Frequency Independent Transistor ZRAM, kurz Fritz wäre die Auflösung. Also ich kenne den selber kenne ich tatsächlich nicht, aber ich kann trotzdem eine Geschichte erzählen dazu. Als ich meine Promotion geschrieben habe, 1998, war noch überhaupt nicht klar, dass es im Zentrum der Milchstraße ein schwarzes Loch gibt. Und das ist da gerade erst stärker in die Diskussion gekommen, weil man gesagt hat, die Milchstraße ist so eine langweilige Galaxie. Die hat bestimmt einfach nur eine große Sternenansammlung im Zentrum, die dazu führt, dass das eben zu so einer.
Wusstet ihr da schon, dass die Erde eine Kugel ist, oder?
Ja, das schon. Das schon. Aber tatsächlich ist ja inzwischen irgendwie relativ klar, dass quasi in jeder Wald- und Wiesengalaxie im Zentrum schwarzes Loch ist. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass da tatsächlich eine Präsentation war, wo beobachtet wurde, dass Sterne in der Nähe des Zentrums der Milchstraße halt sich so schnell bewegen, dass man doch drauf schließen musste, dass wohl ein schwarzes Loch dafür verantwortlich ist. Also insofern, ich kenne ihn nicht persönlich,
aber ich kenne
die Geschichte ungefähr zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich nicht vertue.
Ja, ich erzähle euch noch mal ein kleines bisschen was dazu. Also der Reinhard Genzel hat in Bonn Physik studiert und nach seiner Promotion dann in Harvard und Berkeley unter anderem als Professor gearbeitet. Außerdem ist er Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Einer der Höhepunkte seiner Karriere war dann seine maßgebliche Beteiligung an der Entwicklung und Anwendung neuartiger Instrumente und Techniken, mit denen man die Bewegung von Sternen im Zentrum unserer Milchstraße untersuchen kann. Die sogenannte Infrarot- und Submillimeterphysik ist das. Diese Arbeit führte schließlich nach jahrelanger Beobachtung zu der Entdeckung eines supermassiven schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße. Sagittarius A. Stern heißt das. Mhm. Für diese Entdeckung hat er dann 2020 den Nobelpreis für Physik bekommen. Da haben wir ihn mit dem Physik-Nobelpreis. Und das ist das schwarze Loch. Also wurde sogar schon fotografiert.
Das ist das schwarze Loch, genau. Ja, da gab es doch auch, haben nicht sowohl Hubble als auch James Webb dann da nochmal was gemacht. Wobei die ja gar nicht so infrarotstark sind. Ich überlege gerade. Das Witzige ist ja, ich habe ja auch in Bonn studiert übrigens, ne?
Warum kennst du ihn denn da nicht?
Naja, weil er hat 75 hat er das gemacht und ich fragte mich gerade, 78, genau. Und er hat 78 am Max-Planck-Institut für Radioastronomie promoviert. Ich war halt 20 Jahre später dran. Also am Max-Planck-Institut, direkt 20 Jahre, fast eine Generation später, würde ich mal sagen.
Ja, spannend. Ja,
also genau 20 Jahre später habe ich da promoviert, witzigerweise, ausgerechnet an diesem Institut.
Lustig. Ja, jetzt hat er Geburtstag.
Hervorragend, herzlichen Glückwunsch.
Und er lebt noch, das ist schön.
Und hat einen Nobelpreis.
Und hat einen Nobelpreis. Ich kann euch noch zu dem schwarzen Loch hier sagen, das hat einen Durchmesser von etwa 24,5 Millionen Kilometern und ist 27.000 Lichtjahre von der Erde entfernt.
Also so wie mein Garten in etwa.
Was, der ist so weit entfernt oder so groß?
Beides.
Beides, oh. Damit Malte ihn überhaupt auf die Entfernung noch erkennen kann.
Genau.
Weil sonst würde man ihn ja gar nicht sehen auf die Entfernung.
Sehr gut. Ja, also herzlichen Glückwunsch an Volkers Vorgänger.
Oh. Das ist jetzt mal richtig fies.
Dann ist die Frage natürlich, was hat Volker entdeckt?
Ja, da ist er noch, kannst du ja noch was entdecken. Guck mal hier, Capilino sagt schon, dann warten wir mal auf Volkers Nobelpreis 2040. Irgendwas mit Lego.
Schön wär's. Ich glaube nicht. Nee, dazu war meine. Ich habe mich auch mit Infrarotstrahlung aus Galaxienkernen beschäftigt, tatsächlich.
Ja, Mensch.
Und habe das auch mal versucht zu modellieren und war der Meinung, jo, aber da haben die ja schon alles entdeckt gehabt.
Also warst du ein bisschen zu spät dran.
Ja, definitiv.
Ob Anna weiß, was ein Abakus ist? Nö. Was ist ein Abakus?
Eine Rechenmaschine.
Ah ja.
Also quasi die mit den Kügelchen. Da sind so, kennst du nicht so? Noch nie gesehen. Gab es mal als Kinderspielzeug.
Für da Kinder,
sind so
Perlen, ich wollte gerade sagen, ja,
das kenn ich. Da sind so Perlen drauf und damit kann man tatsächlich auch rechnen. Und das, wer war das? Die Ägypter? Keine Ahnung. Die Griechen? Irgendwer. Ist das jetzt, klingt, ist das griechisch oder man weiß es nicht.
Also der Vorgänger der Taschenrechner-App auf dem Smartphone. Also.
Ja, genau. Knapp. Also ungefähr eine Generation davor. Genau. Ich habe damit noch gerechnet. Nein.
Das Kinderspielzeug kenne ich auch.
Ja. Damit kann man rechnen eigentlich. Also ja, zählen besonders gut.
Okay.
Wie viel gewinnt nur horizontal? Sehr schön.
Das kenne ich wirklich tatsächlich. So, wir haben noch ein Thema für euch.
So ist es.
Damit machen wir jetzt mal weiter. US-Versicherungsunternehmen bekommen offenbar direkt von den Autoherstellern Daten über das Fahrverhalten ihrer Kunden, anhand derer dann die Versicherungsprämien festgelegt werden. Diese Berichte enthalten dann unter anderem minutengenaue Dokumentationen über Fahrtbeginn und Ende, zurückgelegte Strecken, Geschwindigkeitsüberschreitungen, Vollbremsungen und starke Beschleunigung von jeder Fahrt. Anscheinend oft ohne, dass die Fahrer davon wissen. Was ist denn eure Einschätzung dazu? Wie problematisch findet ihr das?
Ich finde den Gedanken vor allem gruselig. Weil das ja, also zumindest das Auto in einer Totalüberwachung ist und da anhand dieser dann eben die Versicherungsprämien berechnet werden. Das finde ich schon eine Herausforderung auf jeden Fall. Andererseits noch schlimmer fände ich tatsächlich, oder was heißt schlimmer? Noch dramatischer finde ich ist es bei Krankenversicherungen, die das mit Fitnessgeräten machen. Nur muss ich die ja nicht zwingend rumtragen. Aber wenn das Auto das automatisch macht und übrigens ungefragt in dem Moment, dann finde ich das schon auch ein Ding. Glücklicherweise ist das in Deutschland dank DSGVO, glaube ich, nicht möglich, das so zu machen.
Ja, das wäre ja die Anschlussfrage, die sich einem stellt. Ist denn sowas hier überhaupt möglich? Würde auch da die Wette eingehen, dass das hier gar nicht geht, dass dem Datenhandel da Einhalt geboten wird? Ja, ich meine, es gibt natürlich immer zwei Seiten der Medaille, ne? Also per se ist das erstmal problematisch mit Blick darauf, dass es ja ohne Kenntnis der Autofahrer augenscheinlich stattgefunden hat. Es gibt ja eben ja auch schon da Versicherungstarife, wo man freiwillig Daten erhebt und dann entsprechend Rabatte bekommt, wenn man jetzt umsichtig fährt. Also das wird dann an der Geschwindigkeit festgemacht, am Bremsverhalten und an solchen Faktoren. Wenn das eben ohne Kenntnis stattfindet, ist es natürlich erstmal per se problematisch. Grundsätzlich in der Frage der Gerechtigkeit und Ausgewogenheit der Versicherungstarife ist es natürlich durchaus eine Diskussion, die man führen kann, ne? Weil es ja eben schon so ist, dass ja die Versicherungsprämien immer weiter steigen, was ja eben auch daran liegt, dass eben einerseits, dass die Autos immer teurer werden, also die gefahren werden und dementsprechend die Schadenssummen höher sind, aber auf der anderen Seite eben auch, dass das Fahrverhalten von einigen Zeitgenossen eben auch schwierig ist und dann ist ja eben so diese Frage, der Solidargemeinschaft, will man denn da anderer Leute riskante Fahrweise da subventionieren, ist ja durchaus eine Diskussion, die man führen könnte, wenn man möchte.
Das wurde hier auch gerade nochmal, ne? Sören Gensler fasst es ganz gut, glaube ich, zusammen. Es gibt solche Tarife und wer das haben möchte, kann das meines Erachtens gern tun, aber in den USA laufen die Daten ohne Kenntnis der Nutzer zu den Versicherern und das ist halt problematisch, das ist so die Zusammenfassung. Und eben wurde nochmal darauf hingewiesen, es gibt es ja auch hier, man kann hier Vergünstigungen dadurch kriegen, aber dann ist man halt, also gewarnt natürlich, wenn ich mich darauf einlasse, dass ich sage, okay, mein Versicherer darf diese Daten bekommen, dann muss ich mir auch halt auch sicher sein oder muss mir der Konsequenzen zumindest bewusst sein, dass das halt für mich auch teuer werden kann, wenn ich halt plötzlich rabiat bin oder wie ein schönes Beispiel war von jemandem, der auf so einer Rennstrecke unterwegs gewesen ist, wo er sein Auto mal an die Grenze bringen will. Wenn das dann übermittelt wird, dann wird, glaube ich, der Tarif bei der nächsten Runde ein bisschen anders aussehen. Oder man muss es halt aktiv abschalten. Aber wer weiß, was das dann irgendwann wieder bedeutet. Ne, solange man immer Vergünstigungen kriegt, ist das ja eine Sache. Wenn es halt in die andere Richtung geht, sind die Leute natürlich unglücklich. Andererseits hast du ja recht, man sollte natürlich auch nicht fahren wie ein Irrer. Und nur dann wird es ja typischerweise auch teurer. Und es gibt natürlich auch sicherlich Leute, die sagen, ich fahr zwar schnell, aber natürlich wahnsinnig umsichtig. Ist halt trotzdem immer ein größeres Risiko natürlich bei Unfällen dann dabei.
Hier in den Kommentaren, Daniel K. sagt, ich würde als Deal einen solchen Versicherungsvertrag abschließen. Ich fahre elektrisch und defensiv, nur um Strom zu sparen. Dann würde ich auch gern noch bei der Versicherung sparen. Aber wie gesagt, in den USA werden die Leute anscheinend nicht wirklich gefragt, ob sie ihre Daten abgeben möchten. Ist das denn in den USA aber rechtens so? Das klingt für mich so, als ob das eigentlich gar nicht sein dürfte.
Ich glaube, es wird zumindest diskutiert und ich glaube, wenn das jetzt einmal nochmal so klarer und publik wird, kann das durchaus sein, dass da natürlich dann auch nochmal auch rechtliche Schritte unternommen werden. Aber tatsächlich bin ich nicht so sicher, wie das Vertragsrecht da so genau aussieht. Ob das nicht kleingedruckt sowieso irgendwo beim Autokauf schon drinsteht und ich habe es dann halt mit unterschrieben, dann ist man plötzlich so in dieser Euler-Diskussion drin, ne? Dass man halt sagt, okay, steht halt in den Geschäftsbedingungen, habe ich aber nicht wirklich gelesen, nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht genau, wie es ist, wenn ich in den USA ein Auto kaufe. Habe ich noch nie getan. Also habe ich null Erfahrung. Aber ich lese gerade, es ist eh eine Shitshow, wenn man sich mit Kfz-Versicherungen in den USA auseinandersetzt.
Okay.
Sagt Bugumir 76 gerade.
Hat er da wohl Erfahrung? Er sagt, dass das da viele sogar unversichert fahren. Na gut, dann werden auch keine Daten an irgendwelche Versicherer mehr weitergegeben.
Unterversichert steht da,
glaube ich. Ach so, unterversichert. Oh.
Immer noch besser als unversichert. Aber auch das würde mich überhaupt nicht wundern.
Wenn es in den USA so passiert.
Ja, das würde mich überhaupt nicht wundern.
Das stimmt wohl. Hat es jemand von euch schon mal überlegt, ob er sich so ein Deal da macht, mit so einer Box, die das aufzeichnet?
Ist auch noch nicht an mich herangetragen worden. Habe ich mich tatsächlich noch nie mit beschäftigen müssen.
Nee, ich habe das auch mal gesehen, aber dann habe ich mich auch gefragt, fahre ich defensiv genug, um da was zu sparen? Habe ich da besser Abstand von genommen?
Malte, erzähl mehr.
Bist du ein Rowdy?
Nein, keineswegs, aber es wird ja auch schon im Chat dargestellt, dass ja eben dann zum Beispiel starkes Bremsen, wenn man in Hanglage lebt, dann schon dazu führen kann, dass dann die Elektronik dann sagt, das ist jetzt riskante Fahrweise und dann entsprechend eine Hochstufung dann da zur Folge ist. Und das ist ja eben der Punkt. Also die Erfahrungswerte fehlen mir da schlichtweg noch, wie diese Bewertungen denn zustande kommen oder ob die denn fair sind oder ob das am Ende nur ein Log-Tarif ist, so diese typischen ab XX-Euro-Tarife und am Ende kann man den Idealzustand nie erreichen, es sei denn, man fährt immer 10 km/h langsamer als das Maximale und ist auch sonst eher im Standgas unterwegs.
Ja, bei uns ist das Ganze ja noch durch die DSGVO quasi nicht möglich. Glaubt ihr, dass das sich irgendwie aufweichen könnte mal? Oder ist das bei uns ausgeschlossen, dass sowas passiert?
Na, wie gesagt, also die DSGVO wird ja recht hart durchgesetzt. Wenn die Daten der Kunden sozusagen dann rausdiffundieren, dann gibt es halt auf jeden Fall ein Riesenproblem. Ungefragt sowas zu machen geht halt nicht in Europa. Aber natürlich kann ich solche Tarife anbieten und die Leute fragen, ob sie das machen wollen. Und das ist dann ja eher selbst entschieden und das ist ja völlig in Ordnung.
Im Chat DK hat die Vermutung, ich gehe davon aus, dass es irgendwann dazu führt, dass die Versicherungen abnorm steigen werden und nur mit Überwachung angemessen. Ähnlich wie die Streamingdienste anfangs günstig ohne Werbung.
Finde ich den Vergleich interessant, aber ja, durchaus denkbar. Ich wäre jetzt nicht auf den Vergleich mit den Streamingdiensten gekommen.
Weil das könnte bei uns ja dann auch trotzdem passieren.
Ja, klar. Das kann passieren, dass die irgendwann so teuer werden, alleine weil die Autos immer teurer werden. Kann schon sein.
Tja, Möchte noch jemand was dazu sagen, loswerden?
Ich halte erstmal Abstand zu solchen Versicherungstarifen.
Okay.
Und das soll jetzt aber kein Rückschluss auf meine Fahrweise sein,
bitte. Du bist also auch ein Rowdy.
Hallo? Oh Mist, Malte, wir sind Rowdys. Haben wir notiert.
Ja, so stellt es man in der Schublade. Aber zumindest im Falle von Volker kann ich sagen, er ist es nicht.
Okay. Stimmt, ich bin auch schon mal bei Volker im Auto gefahren. Siehst ich habe es überlebt, offensichtlich.
Wobei das jetzt natürlich umgekehrte Assoziation wirkt, dass man denkt, dass Opa mit Hut fährt.
Wir werden irgendwann mal gucken, wie Malte fährt. Wir machen irgendwann mal eine Live-Sendung aus dem Auto.
Oh nein, das ist unsicher, aus dem Auto hier zu streamen.
Echt? Da gibt's doch dann so, das ist doch mal so cool, wenn man das sieht, wie das für Filme gemacht wird. Die Leute fahren tatsächlich zwar in einem Auto, aber davor ist ein riesiger Aufbau, Umbau, oben drüber sitzen noch Leute. Ist total spannend. Für Filme halt, das finde ich total lustig.
Genau so werden wir das mal machen.
Ich bin zu gebrechlich für scharfe Kurven, das ist ja, also, hallo? Was soll das denn heißen?
Oh je, okay. Machen wir mal, wir sind jetzt schon beim Quiz, wir sind heute super schnell.
Wir sind super schnell. Wir sind ja auch Verkehrsraudis. Wir sind einfach viel zu schnell.
Wir rasen heute durch die Sendung und landen schon beim Quiz.
So ist das im Quiz-Taxi. Hervorragend.
Die Quizfragen der Woche.
So, heute geht es um Ghostbusters.
Oh, da kommt ein neuer Film, ne?
Genau, da startet nämlich diese Woche der neue Film Ghostbusters Frozen Empire. Und im Sommer feiern die Ghostbuster-Filme auch noch ihren 40. Geburtstag. Und deshalb gibt es heute ein Quiz zu den Geisterjägern.
Kennst du denn die Filme, Anna?
Ja.
Sehr gut.
Aber ich weiß nicht, ob ich die so gut kennen würde, dass ich jetzt die Fragen beantworten könnte. Aber ich erinnere mich, da war, also in irgendeinem, werden da nicht diese Löwen auf so New Yorker Häusern so lebendig und so?
Oh ja, das ist der erste.
Guck mal, kenne ich.
Und der Marshmallow Man.
Könnte sein, dass der gleich noch Thema wird.
Der Marshmallow Man?
Ja. Oh. Aber erstmal zu Frage 1. Was aus den Ghostbuster-Filmen hat ein konkretes, reales Vorbild? Die Figur Gozer, der Vernichter? Das universitäre Geisterjägerprojekt, das Prinzip der Protonenstrahler oder der Stromschlagtest?
Was war denn der Stromschlagtest? Stimmt, gestern lief einer im Fernsehen. Da ging es auch nochmal um Gozer. Angeblich was? Syrisch? Nee, assyrisch? Das ist ja noch viel älter. Keine Ahnung. Aber was ist der Stromschlagtest? Was war denn das? Weiß das jemand?
Ich hatte ja darauf gehofft, dass da in diesen Antwortoptionen das Feuerwehrhaus auftaucht, weil das gibt es ja tatsächlich in New York. Das ist ja nicht nur eine Kulisse. Das habe ich nämlich letztes Jahr, Ende Oktober, habe ich das besucht und habe mir das mal angeguckt von innen. Aber das ist ja leider nicht gefragt.
Also ich glaube, aber also ob Gozer der Vernichter ist ja schon mal auf jeden Fall, wenn überhaupt, Legende und nicht real, behaupte ich mal. Ein Geisterjägerprojekt an der Uni könnte ich mir in den USA durchaus vorstellen.
Ja.
Die Löwen sind zwar Hunde, aber ja, schreibt
ja,
jemand.
Sind
Hunde.
Ah, oh, Nico sagt nochmal sumerisch, nicht assyrisch. Verdammt. Naja, gut. Die Protonenstrahler würde ich jetzt behaupten, das ist nicht kein reales Vorbild. Bleibt der Stromschlagtest oder B? Was ist denn der Stromschlagtest? Wann kriegt man den Stromschlag? Ich kann mich nicht erinnern.
Irgendjemand sagt hier, erste Szene im ersten Film. Nico schreibt es. Erste Szene im ersten Film.
Da sind sie, da sind sie, glaube ich, im Uni-Gebäude und der heißt er Wankman? Nee, ja, was? Die machen da irgendeinen Quatsch. Aber ich weiß nicht mehr, was es war.
Ihr müsst euch jetzt entscheiden.
Aber warte mal, wenn Nico sagt, dann ist es ja nicht unbedingt ein reales Vorbild. Aber dann gab es zumindest, ja. Ach komm, dann nehme ich D.
Ja,
keine Ahnung.
Ich
hoffe, es gibt eine Auflösung.
Publikumsjoker.
Also, beide nehmen D. Der Stromschlagtest. Und die Antwort ist richtig.
Nein, ernsthaft?
Ja.
Aber ich weiß trotzdem nicht mehr, was es ist.
Ja, ich lese euch gleich mal vor, was mir Markus dazu geschrieben hat. Ich kann euch hier einmal das zeigen aus dem Film. Mhm. Also wie viel dürfen wir davon zeigen?
Das war sie nicht nichts, aber
3 Sekunden.
Okay. Ja, höchstens.
So, der zeigt da irgendwie eine Karte und dann kriegt er
einen Stromschlag. Ah, genau. Ja, doch. Ja, richtig.
Okay, mache ich lieber Stopp, bevor wir gesperrt werden.
Oh, Bill Murray sah damals schon nicht jung aus, ne? Ist krass.
Ja, stimmt. Aber der ist auch jetzt schon über 80, oder?
Alt.
Ja.
Älter als Herr
Älter als du
Gänsel.
Sogar.
Oh. Oh je, so alt.
Ich muss hier weg. Kündigung also, ist raus. So.
Okay, tschüss. Oh. Hättest ja noch bis zum Ende vom Quiz warten können.
Ja, na gut. Wir warten bis zum Ende des Quizzes.
Also, der ESP-Stromschlagtest. ESP steht dabei für Extrasensory Perception. Mit dem Peter Venkman bei einer Probandin durch gefällige Ergebnisse zu Lasten eines anderen Probanden gut ankommen will, ist in Teilen dem Milgram-Experiment aus den 60er Jahren nachempfunden. Geprüft wurde darin das Gewissen von Personen. Sie sollten in einer Versuchsanordnung als Lehrer bei Fehlern des Probanden auf Befehl eines Anweisers Stromschläge verteilen. Was die Lehrer nicht wussten, sowohl Anweiser als auch Proband waren Schauspieler und es ist nie Strom geflossen. Die Lehrer wussten das nicht und mussten damit rechnen, Schmerzen zu erzeugen. Geprüft wurde, wie schwer ihnen das fiel. Also, aber dieser steht hier noch dabei, der unethische Test wird so heute nicht mehr durchgeführt.
Guck mal, Bill Murray ist nur ein Jahr älter als Herr, wie heißt er, Gänsel hieß er? Ja, ne?
Ach was.
Da ist 73.
Was?
Der wurde doch 72,
ist der?
Oder?
Ja, der guck. Ist Jahrgang 50?
Mensch. Ja, Mensch.
Der hat sich aber nicht gut gehalten. Der sah auch vor 40 Jahren schon.
Sag ich ja. Der sah da schon alt aus. Also ja,
dann war
nicht
der da,
alt, aber.
Hä, der kann doch da nicht 33 gewesen sein. Oder kann ich nicht rechnen?
Vor 40 Jahren, wenn er jetzt 73 ist, dann war er 30.
Das kann doch nicht sein, dass er da 33 gerade
ja,
war.
Der, ja, Gott, gibt halt Leute, die haben schon da schütteres Haar. Egal. Aber ich konnte mich immerhin erinnern, dass es Wankman war, der da in der ersten Szene war. Juhu.
Sehr gut, gibt keinen Bonuspunkt, leider. So, zweite Frage. Der Marshmallow-Mann ist eine der bekanntesten Figuren im Ghostbusters-Universum. Wieso taucht er denn auf? Er wurde aus einem Hosentaschen-Snack beschworen. An ihn wurde gedacht. Die Geisterenergie durchfloss eine Süßwarenfabrik. Oder es war die letzte Mahlzeit von Suhl.
Von Suhl. Ach, ich finde diese Namen alle großartig. Ja, Malte, weißt du auch, oder? Nicht?
Wie?
Ja.
An ihn wurde gedacht.
Ja. Denkt ja, an nichts Schlimmes, wurden sie aufgefordert.
Der Volker kann sogar mitsprechen.
Nein, das ja, war nicht der Originaltext.
Ach so.
War nicht.
Ja, im Chat haben auch alle B gewusst. Dann brauche ich es auch nicht spannend machen. B ist richtig. Und ich habe hier wieder eine kurze Szene. Ich zeige wieder 3 Sekunden. Vom Marshmallow-Mann.
Der
sieht
doch
ganz süß aus.
Puffed. Ist auch sehr schön.
Genau. Ich
fand den Marshmallow-Man auch besser als die Freiheitsstatue, mit der sie dann das nächste Mal irgendwie durch New York gestapft sind. Entschuldigung, kommt das jetzt auch noch?
Nee.
Achso, okay.
Gleich kommt noch ein bisschen was Aktuelleres dazu. Mal gucken, ob ihr euch da auch auskennt.
Oh, die neuen, ganz schwierig.
Ich erzähle euch hier noch, was mir Markus dazu noch mitgegeben hat, damit das hier nicht umsonst ist. Auf die Aufforderung von Bösewicht Suhl, den Vernichter zu wählen, versuchen die Geisterjäger an nichts zu denken. Nur Ray schafft es nicht und denkt an das sanfteste Wesen überhaupt, einen riesigen Marshmallow-Mann.
Ja, eigentlich denkt er nicht an den Riesigen, er denkt halt an den Marshmallow-Mann. Also,
okay. Nerdfakten. Laut Drehbuch sollte der Marshmallow-Mann ursprünglich an der Freiheitsstatue auftauchen. Dazu reichten aber weder Zeit noch Budget, sodass er erst in der Stadt selbst erschien.
Gott, wie lange hätte das gedauert, wenn der erstmal durchs Wasser gewartet wäre? Dann hätte er sich doch bestimmt aufgelöst.
Ja.
Ist ja ekelhaft. Nee, war schon alles gut.
Okay, ihr habt schon 2 Fragen richtig beantwortet. Jetzt könnt ihr die 3 voll machen mit Frage 3. In Ghostbusters Legacy aus dem Jahr 2021 spielt McKenna Grace die 12-jährige Enkelin von Geisterjäger Dr. Egon Spengler. Wodurch bemerkt sie, dass ihr verstorbener Opa Kontakt aufnimmt. Auf dem Schachbrett verschieben sich Figuren. Ihr Handy bekommt Nachrichten unbekannter Herkunft. Innerhalb einer Nacht taucht eine Pilzsammlung auf. Oder der Fernseher empfängt verschlüsselte Signale.
So, dazu hätte es geholfen, wenn man gestern Fernsehen geschaut hätte. Weil er gestern im Fernsehen lief.
Hast du dich nicht gut vorbereitet.
Tatsächlich habe ich eine Sache gesehen. Also ich habe tatsächlich nur ein Stück vom Film gesehen. Danach war ich mit anderen Dingen leider beschäftigt. Und da weiß ich, dass die Enkelin einmal auf das Schachbrett schaut, das irgendwie in einem Zimmer auf einer Kommode steht. Und da ganz erstaunt war. Und da war ich vorher schon leider so abgelenkt. Aber das würde zumindest ganz gut passen, weil alles andere habe ich nicht mitbekommen. Deswegen würde ich auf A tippen.
Okay. Malte?
Ich vertraue auf das Publikum, das auch A.
Hallo?
Du hast überhaupt nicht den Publikumsjoker gezogen. Du darfst da gar nicht hinschauen.
Warum hast du mir nicht vertraut? Ich fand die Herleitung total großartig. Und da sagst du, ich vertraue auch dem Publikum. Danke.
Klingt toll.
Okay. Beide nehmen A. Und beide haben recht. Ihr habt heute 3 Punkte gemacht, beide.
6 in a row, oder? Das letzte Mal hatten wir auch 3 Punkte. Oder? War das letzte Mal gar nicht?
Zu den E-Bikes?
Haben wir da nicht auch alles richtig gehabt?
Kann
ich weiß nicht mehr.
Ja, das war auch ziemlich erfolgreich. Meine Güte.
Oh, ein interessanter Fun-Fact.
Fun-Fact.
Dune und Ghostbusters kamen jeweils 84, 2021 und 2024 in die Kino. Ja, aber Ghostbusters kam ja noch häufiger ins Kino. Aber auch zu den Zeiten. Es gab doch 5 Ghostbusters-Filme, oder? 3 Legacy und jetzt der neue, ist der 5. Glaube ich. Man weiß es nicht.
Ich habe auch noch einen Ausschnitt hier für euch von dem Schachbrett.
Ah! Genau die Szene war es. Ich habe aber nicht verstanden, was da Sache war.
Ja, jetzt bewegt der Geist Opa. Ja, und da kommunizieren die dann da halt. Also ich weiß nicht, was sie da. Also die spielen dann halt da.
Die spielen dann halt.
Ich weiß nicht, ob das noch.
Guck dir doch den Film noch mal an.
Ja, mache ich vielleicht.
Gestern. Reiß einfach in die Zeit zurück. Das machst du halt mit dem DeLorean. Und dann, nee.
Ich hab ja Streaming-Anbieter zu Hause. Da muss ich.
Ja, gut.
Muss ich nicht.
Musst du nicht im linearen Fernsehen gucken, wo die Leute sich schon fragen, was ist das überhaupt?
Ja, genau. aber ist es dieser Film, wo die Frauen die Ghostbusters sind? Und Chris Hemsworth, der dumme, hübsche.
Nee. Jetzt Assistent. Bin ich gerade. Ist das nicht der dritte gewesen? Es gab doch 2 alte Filme, also mit der Originalbesetzung. Dann gab es, glaube ich, den mit den Frauen und jetzt die beiden neuen, oder nicht?
Das frage ich ja gerade.
Also der jetzt, der Legacy ist nicht, nein, der Legacy ist nicht mit den Frauen.
Okay, das war was zwischendurch geschobenes.
Und das war ja sozusagen, das ist ja so eine Art, nicht ein Reboot, aber eine eigentliche, wie heißt denn das? Das spielt ja jetzt eben dann 30 Jahre später. Darum ja auch, ist sie ja die Enkelin von dem Spengler, von dem verstorbenen Opi.
Okay, ich stream das nochmal.
Opi, ach nee, okay.
Ja, dann das war doch hier ein erfreulicher Abschluss für euch. 3 von 3 Punkten gemacht. Dann nächste Woche sehen wir Malte leider nicht. Da kommt dann der Osterhase als Ersatz.
Armer Alex.
genau, dann wünschen wir Malte einen schönen Urlaub.
Danke, danke.
Allen anderen eine schöne Woche. Und wir hören uns dann am Donnerstag um 17 Uhr wieder. Macht's gut, tschüssi.
Ciao. Tschüss. We'll be right back.